Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Du hast dich mit ESG-Ratings beschäftigt, also mit dem Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage.
Richtig.
Ja. Spannendes Thema, also auch immer wieder ja, beratungsrelevant bei uns in der Anlageberatung. Ist auch was, was ich in den letzten Jahren immer verstärkter ja, als Interesse wahrnehme von Mandanten, Mandantinnen und immer ein größeres Thema auch in der Beratung ist. Teilweise brauchen, also ist ein komplettes Beratungsgespräch mittlerweile für das Thema Nachhaltigkeit geblockt, wenn man so möchte, in der Anlageberatung, so dass das Thema bei uns immer größeren Raum einnimmt und da lag nichts näher, als mal diese ESG-Ratings zu hinterfragen. Was wird da eigentlich gemessen? Welche Aussagekraft haben die? Ist es eigentlich das, wonach ein Privatanleger sucht und woran sich Privatanleger orientieren sollten oder können an solchen ESG-Ratings? Sagt ein gutes ESG-Rating aus, dass ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet? Ja, nein. Solche Fragen sind ja am Ende des Tages von Interesse. Was kann ich mit so einem Rating als Privatanleger eigentlich anfangen? Und da hast du dich mal ein bisschen reingebuddelt und hast mal geschaut, was machen Ratingagenturen eigentlich? Wie aussagekräftig sind solche Ratings? Kann es vielleicht auch dazu kommen, dass eine Ratingagentur sagt, das Unternehmen ist grün und so der andere sagt, das Unternehmen ist aber dunkelschwarz? Und dann gibt es, glaube ich, noch eine geplante EU-Reform. Welchen Einfluss wird die haben? Ja, für uns in der Beratung geht es am Ende darum, dass man eine informierte Entscheidung treffen kann. Wie relevant ist das für mich, so ein Rating in der Anlage? Und auch darum geht es heute in dem Podcast wirklich, dass man da ein bisschen ein besseres Verständnis dafür entwickelt, wie aussagekräftig solche ESG-Ratings eigentlich sind. Ein was vorweg, ja, gebe ich jedem mit, wenn in die Anlageberatung reingeht, den Anspruch, eine perfekte Lösung dort zu haben, dem wird so ein Rating definitiv nicht gerecht. Das können wir, glaube ich, vorwegnehmen. Also nur weil ich ein ESG-Portfolio habe, heißt das nicht, dass ich ein grünes Portfolio habe. Mit dieser These können wir in den Podcast rein starten heute.
Genau.
Erste Frage, was bedeutet ESG eigentlich?
Also ESG steht für Environment, Social und Governance. Das heißt, es geht hier um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das heißt, man sieht Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Facetten, dass es eben nicht nur darum geht, wie nachhaltig bezüglich der Umwelt, sondern eben auch andere Aspekte, dass soziale Aspekte immer mit reinspielen und eben auch, wie so ein Unternehmen eigentlich geführt wird oder wie das Unternehmensklima ist. Das spielt da alles mit eine Rolle.
Ja, und inwieweit spiegeln diese drei Faktoren dann, welchen Einfluss haben die auf Ratings? Wie arbeiten Ratingagenturen? Was machen die am Ende des Tages aus diesen drei Faktoren?
Also die Ratings sind erstmal gewisse Kennzahlen. Das heißt, diese spiegeln meistens ein Risiko wider, in den meisten Fällen. Manche spiegeln Risiko und den Einfluss eines Unternehmens auf die Umwelt wider. Aber bei den meisten habe ich jetzt eigentlich nur gefunden, dass das Risikokennzahlen sind. Das heißt, wie groß ist das Risiko für ein Unternehmen, dass es eben nicht nachhaltig wirtschaftet, beziehungsweise ja, welche negativen Auswirkungen hat eigentlich alle möglichen nachhaltigkeitsbezogenen Themen auf das Unternehmen und wie gut kann es diese Risiken selber managen? Das heißt, es geht in allererster Linie nicht darum, welchen positiven Beitrag ein Unternehmen hat in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft, sondern darum, wie ein Unternehmen in Zukunft mit den Herausforderungen von bestimmten Themen im Bereich Nachhaltigkeit klarkommt.
Also könnte ich eher sagen, wenn ich mir das rein nach so einem Rating richten würde, ist es weniger die Frage, die für mich beantwortet wird, mein Portfolio, die Unternehmen, die da drin sind, haben positiven Einfluss auf die Umwelt. Wenn ich ein hohes ESG-Rating habe teilweise, wobei die ESG-Ratings auch unterschiedlich sind von Ratingagentur zu Ratingagentur, sondern es kann passieren, dass dieses Rating eher misst, welchen Einfluss hat die Umwelt auf das Unternehmen.
Genau.
Und kann der Klimawandel jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt wärmer wird und sich Lebensräume verändern, wenn das ein großer Stressfaktor für das Unternehmen wäre, dann wäre das Rating tendenziell eher schlechter.
Genau, also das heißt, es wird auf jeden Fall, wenn sich diese drei Bereiche I, S und G angeschaut, wie die gewichtet sind, variiert von Ratingagentur zu Ratingagentur. Und innerhalb dieser Bereiche werden dann bestimmte Indikatoren gemessen. Das heißt, zum Beispiel kann man sagen, okay, welches Risiko besteht, dass eine bestimmte Naturkatastrophe sich negativ auf das Unternehmen auswirken kann? Was würde das Ganze dann kosten, wenn das eintritt? Das wäre dann sozusagen das Risiko, welches für das Unternehmen besteht. Und dann wird eben geschaut, wie gut kann das Risiko, kann das Unternehmen damit umgehen. Und wenn es eben, wenn die Risiken auf das Unternehmen gering sind oder das Unternehmen sehr gut damit umgehen kann, bekommt es entsprechend auch ein gutes Rating.
Ja, was nicht heißt, dass das Unternehmen nachhaltig positiven Einfluss auf die Umwelt hat.
Genau.
Ja. Und das ist ja das, was von Anlegern aber eigentlich gesucht wird.
Genau, und da, also kann man schon mal sagen, dass wenn man auf den Webseiten einzelner Ratingagenturen mal vorbeischaut, da auf jeden Fall auch Informationen zu finden sind, welchen Einfluss Unternehmen auf die Umwelt haben. Aber das sind dann eben so Sachen, da muss ich mich dann wieder selber dahinter klemmen, muss mir alles selber durchlesen, recherchieren, die Informationen zusammentragen. Aber sie sind eben nicht in diesem ESG-Score wiedergespiegelt.
Ja. Also ich kann mich nicht einfach blind auf ein ESG-Rating verlassen und sage, okay, Microsoft hat ein großes ESG-Rating oder ein gutes ESG-Rating. Microsoft wird ein Unternehmen sein, das den Planeten nachhaltig positiv gestaltet. Sondern es würde eher sagen, okay, Microsoft ist relativ resistent gegenüber den Folgen des Klimawandels und wird dann auch noch ein stabiles Geschäftsmodell haben, wenn es statt 1 Grad, 1,5 Grad wärmer ist.
Genau.
Gut. Also in dem Sinne wäre ein ESG-Rating quasi eine, wenn ich mich quasi als Anleger gegen Sachen wie Klimawandel, ich komme jetzt immer wieder auf den Klimawandel, weil es gerade das ist, was bei mir im Kopf rumschwirrt, wenn ich ans Thema Nachhaltigkeit denke, würde ich mein Portfolio quasi stabiler gegenüber dem Klimawandel machen eventuell, wenn ich mich auf so ein ESG-Rating verlasse. Aber ich habe eben kein Portfolio, das per se, wenn mein Kind fragt, dass du dort Unternehmen, in was investierst du eigentlich, haben die Unternehmen positiven Einfluss auf die Umwelt, dann müsste ich sagen, weiß ich nicht. Ich kann dir aber sagen, dass die Umwelt keinen besonders negativen Einfluss auf mein Unternehmen hat. Zumindest im Vergleich zu anderen Unternehmen.
Genau.
Würde mein Kind nur nicht interessieren.
Naja, es würde einen dann interessieren, wenn ja Renditeerwartungen natürlich eine Rolle spielen. Ja,
wenn er was erben möchte.
Genau. Zum Beispiel. Weil wenn ein Unternehmen natürlich weniger Risiken ausgesetzt ist oder diese Risiken besonders gut managen kann, verspricht es ja in der Regel dann auch höhere Renditen als jetzt beispielsweise ein Unternehmen, welches sehr hohen Risiken ausgesetzt ist oder eben nicht mit diesen Risiken umgehen kann.
Ja, würde auch noch bedeuten, und da sind wir wieder bei Portfoliotheorie, der Markt preist ja solche Risiken auch ein. So, und das heißt nicht automatisch, dass mein Portfolio besser wird, wenn ich mich auf solche ESG-Ratings verlasse, sondern der Markt ist ja nicht blöd. Und die Marktteilnehmer auch nicht, die wissen, dass ja, wenn ich einen professionellen Teilnehmer habe, auch was so ein ESG-Rating bedeutet. Und die werden dann natürlich sagen, ich bin vielleicht bereit, mehr zu bezahlen oder eben weniger zu bezahlen für ein Unternehmen, das ein schlechtes ESG-Rating hat, weil es besonders exponiert gegenüber dem Klimawandel ist. Das heißt, solche Risiken werden ja laufend eingepreist. Dann müsste ich quasi Unternehmen, die besonders vom Klimawandel betroffen wären, als Beispiel jetzt, billiger bekommen. Und damit wäre die Ertragserwartung beider Gruppen wieder gleich.
Ja.
So, weil die Risiken eingepreist werden von den Marktteilnehmern. Das bedeutet, ob mein Portfolio dann wirklich besser wäre, wenn ich quasi Unternehmen habe, die besonders robust gegenüber dem Klimawandel sind, ist nicht gesagt, weil theoretisch müsste ich die dann teurer einkaufen im Vergleich zu Unternehmen, die besonders exponiert wären gegenüber solchen Risiken.
Ja, und als Unternehmen mache ich mich dann natürlich auch abhängig davon, dass jedes Jahr meine ESG-Scores wieder gut sind.
Naja, bedingt. Abhängig würde ich mich dann nur machen, wenn ich mir von diesem Rating was verspreche. Wenn ich mir jetzt sage, okay, ich will ein gutes ESG-Rating haben, damit besonders viele Anleger meine Aktie nachfragen. Tatsächlich hast du ja auch eine Studie gefunden, die so eher da skeptisch ist, aber dazu vielleicht anderen Mal mehr, was so den tatsächlichen Einfluss von ESG-Ratings auf Unternehmensentscheidungen und so weiter und so fort, auf Anlegerentscheidungen angeht. Heute soll es wirklich erstmal um die Ratings gehen. Kleine Teaser, es wird bald ein Webinar zum Thema Nachhaltigkeit geben. Da dürft ihr gespannt sein, werden wir noch ankündigen. Genau. Und vielleicht kleiner Themensprung an der Stelle hin zurück zu den Ratingagenturen. Was machen die denn eigentlich?
Ja, Ratingagenturen kennt man ja schon aus dem Bereich der Kreditwürdigkeit oder Bonitätsmessung. Das heißt, solche Agenturen wie Moody's oder Standard & Poor's, die messen die Kreditwürdigkeit von Staaten, Unternehmen, Personen und geben dann eben auch solche Punktezahlen, Ergebnisse raus. Und so ähnlich ist das eben bei den ESG-Rating-Agenturen auch. Das heißt, ein Unternehmen beauftragt diese Rating-Agentur, eben ein Rating vorzunehmen. Und genau, dann werden verschiedene Indikatoren zur Rate gezogen und genau die Nachhaltigkeit dann eben gemessen, beziehungsweise die Risikokennzahl dann ausgerechnet. Und genau, man hat aber zum Beispiel festgestellt, dass sich die Ergebnisse von Rating-Agenturen doch sehr unterscheiden können, im Gegensatz zu den Ergebnissen der Kreditratingagenturen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ergebnisse von den Bonitätsratingagenturen vergleicht, dann sieht man, dass die sehr hoch miteinander korrelieren. Das heißt, dass die Ergebnisse mehr oder weniger exakt übereinstimmen. Und bei den ESG-Ratingagenturen ist es aber nicht so. Da unterscheiden sich die Ergebnisse teilweise sehr stark voneinander. Da hat man, es gibt ja so einen Koeffizient, der den Zusammenhang zwischen verschiedenen Kennzahlen aufzeigen kann. Liegt immer so zwischen minus 1 und plus 1. Minus 1 heißt, es gibt einen entgegengesetzten Effekt. Plus 1 bedeutet, die korrelieren perfekt miteinander. Und 0 heißt so, dass es eigentlich überhaupt gar keinen Zusammenhang gibt. Und da der Koeffizient bei den ESG-Rating-Agenturen liegt laut einer Studie bei 0,55. Das heißt, die Ergebnisse der Ratingagenturen können sich doch stark unterscheiden.
Ja, das bedeutet, eine Ratingagentur könnte zum Schluss kommen, Tesla hat ein hohes ESG-Rating verdient und die andere könnte zum Schluss kommen, Tesla hat ein schlechtes ESG-Rating verdient.
Genau, und das liegt daran, dass die Ratingagenturen jeweils ihre eigenen Messmethoden haben. Alle Ratingagenturen haben unterschiedliche Indikatoren, unterschiedliche Anzahl von Indikatoren. Bei manchen, die nutzen 70, andere nutzen mehrere hundert Indikatoren. Manche schicken noch Fragebögen an die Unternehmen, die dann mit ausgewertet werden, andere nicht. Medienberichte werden mit reingezogen und vieles ist aber nicht sehr transparent. Das heißt, man kann bei vielen Agenturen gar nicht so richtig nachvollziehen, welche Indikatoren jetzt damit reinspielen, wie die überhaupt gewertet werden. Die haben ja nicht alle die gleiche Wertung bei der Bemessung. Und dadurch weiß man oft nicht, was jetzt eigentlich gemessen wurde oder wie es gewichtet wurde. Das ja, macht es dann eben noch schwerer für Nutzer dieser Ratings, um überhaupt herauszufinden, okay, welches entspricht jetzt überhaupt meinen Ansprüchen? Welches Rating kann ich jetzt verwenden, um eine gute Anlage rauszusuchen?
Wenn man sich informieren will, wo wird man da fündig? Wo hast du geguckt?
Ich bin immer direkt auf die Seiten der Ratingagenturen gegangen und habe halt eben wirklich geguckt, wie die arbeiten, was sie jetzt genau messen und wie die zu ihren Ergebnissen kommen. Und da hat sich dann doch alles ein bisschen ja unterschiedlich dargestellt. Ich habe mir die drei Ratingagenturen MSCI, Sustainalytics und Institutional Shareholder Services vorgenommen. MSCI kennt man wahrscheinlich von dem als Indexanbieter,
ja.
Aber die machen auch ESG-Ratings. Das heißt, Unternehmen können eben auch das in Auftrag geben und dann kann MSCI ein Rating für die erstellen.
Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch die Ratings sind, die für die ETFs dann eine große Rolle spielen.
Nicht unbedingt, also es gibt ja …
Also ich meine jetzt ganz speziell für die MSCI-ETFs, die haben ja dann drei verschiedene, dann teilweise die ESG-Screened-Ansatz und dann den härteren Ansatz noch.
Genau, also bei dem ESG-Screened-Ansatz ist es eher so, dass die Branchen komplett ausschließen und bei den übrig gebliebenen Unternehmen dann ein paar Indikatoren ihres eigenen Ratings ansetzen.
Ja.
Von daher spielt es da natürlich dann auch mit rein, aber jetzt nicht so stark.
Ja, also da hilft es dann wirklich dann bei den ETFs dann auch die Basisinformationsblätter sich mal zur Hand nehmen, zu gucken, welche Branchen werden da ausgeschlossen.
Genau.
Und auf welche Faktoren wird da Wert gelegt.
Genau, wenn man jetzt genau wissen will, welche Indikatoren da mit angesetzt wurden, dann müsste man in den Prospekt reingucken, den Verkaufsprospekt.
Ja, und da wird man übrigens auch spannende Unterschiede zwischen aktiv gemanagten Fonds der Öko-World zum Beispiel, von Öko-World zum Beispiel sehen und von den ETFs. Da sind unterschiedliche Sachen angekreuzt, was in diesem Nachhaltigkeitsprospekt steht. Das werden wir dann auch nochmal zu gegebenen Zeitpunkt thematisieren. Wird sicherlich in unserem Webinar dann vielleicht auch eine Rolle spielen.
Genau. Jedenfalls bei MSCI ist es so, dass eben da ja in dem ESG-Score ausschließlich die Risiken wiedergegeben werden. Aber wenn man zum Beispiel auf die Seite von MSCI schaut, und da kann man auch gezielt nach Unternehmen gucken, und da bekommt man noch mehr Informationen zu nachhaltigen Einflüssen der Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft. Die Informationen sind auf jeden Fall da, aber wie gesagt, man muss sich eben alle zusammensuchen und dann auch gucken, wie man das, also dann selber auch zu einer Einschätzung kommen. Die, genau, MSCI hat eine Skala von AAA bis CCC, also dreifach A bis dreifach C, wo dann eben die Unternehmen anhand ihrer Nachhaltigkeitsrisiken eingeordnet werden. Das heißt, dreifach A ist das beste Ergebnis, was es gibt, und dreifach C ist dann das schlechteste. Und da ist es dann eben so bei MSCI, dass die innerhalb der Branche die Unternehmen miteinander vergleichen und dann entsprechend Rankings vornehmen. Das heißt, man kann die Branchen oder Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen nicht gut miteinander vergleichen bei dieser Skala, was bei anderen Ratingagenturen oder Ergebnissen möglich ist.
Ich kann nur innerhalb der Branche gut vergleichen.
Genau.
Ja. Und wenn die Unternehmen aus verschiedenen Branchen gehen, dann kann ich das nicht eins zu eins dann quasi gegeneinander setzen.
Genau.
Alles klar. Bei welch und wie ist das dann bei den anderen Ratingagenturen?
Bei Sustainalytics, die messen auch das Risiko von Unternehmen und wie gut die das managen können. Die haben dann eine Skala mit Punkten von 1 bis 100 oder 0 bis 100. Und da werden die Unternehmen dann entsprechend einsortiert. Und die haben dann immer schon branchenspezifische Risiken mit eingerechnet, sodass es hier möglich ist, auch über Branchen hinweg die Unternehmen miteinander zu vergleichen. Okay. Aber es ist dann eben schwierig, wenn wir auch gleich noch an einem Beispiel sehen, dann Sustainalytics-Zahlen mit MSCI-Buchstaben zu vergleichen. Das ist dann auf den ersten Blick auch irgendwie verwirrend. Genau, das muss man sich dann wieder genauer natürlich angucken. Und als drittes Unternehmen habe ich dann ISS, Institutional Shareholder Services, mir rausgesucht. Ist auch mit einer der bedeutendsten Ratingagenturen, und die messen neben dem Risiko auch den tatsächlichen Impact von Unternehmen. Also gucken eben, welche negativen Auswirkungen das Unternehmen auf Gesellschaft und Umwelt hat oder inwiefern es diese negativen Auswirkungen abmildern kann und welche positiven Veränderungen sie bringen. Das ist dann schon hilfreicher als Rating Ergebnis als die anderen beiden, jetzt für Privatanleger, denen es wirklich wichtig ist, dass sie da eine Veränderung haben. Und ISS arbeitet auch mit Buchstaben. Allerdings mit anderen Buchstaben als MSCI. Also da gibt es kein AAA oder so.
Ja. Hast du ein Beispiel für ein Unternehmen, wie das bei verschiedenen Ratingagenturen abschneidet?
Genau. Ich habe mir mal die Deutsche Bank angeschaut, weil es ja auch ein großes Unternehmen. Die haben auch auf ihrer Seite alle möglichen Ratings dastehen, noch mehr, nicht nur die drei, sondern haben noch andere Ratings, die ich mir aber nicht jetzt genauer angeschaut habe. Und da sieht man halt schon das Problem, wenn man jetzt eben diese Ratings vor Augen hat, dass das MSCI-Rating beträgt A, Sustainalytics-Rating beträgt 27,9 und das ISS-Rating beträgt C+. So, und wenn ich dann als Privatanleger davor sitze, dann denke ich mir so, okay, A klingt ja erstmal gut, 27 von 100, ja okay, C+, ist ja eher so mittelmäßig. Und dann habe ich eben wieder genauer hingeschaut, und die einzelnen Unternehmen sortieren dann die Ergebnisse auch immer noch in bestimmte Kategorien ein. Das heißt, man mit einem A ist man, glaube ich, genau, also MSCI hat zum Beispiel drei Kategorien. Und wenn man jetzt die als Ergebnis ein A hat, dann befindet man sich schon in Kategorie 2 und nicht in Kategorie 1. Und Kategorie 2 ist ja eben der Durchschnitt. Die Kategorie 1 sind dann so die Führenden in Sachen Nachhaltigkeit und Kategorie 3 sind dann die Schlechteren. Und wenn ich aber das A sehe, denke ich eben nicht an Durchschnitt, aber tatsächlich wäre das ein durchschnittliches Rating. Bei Sustainalytics hat die Deutsche Bank noch hingeschrieben, dass es 100 Punkte zu vergeben gibt. Und dann denkt man sich natürlich, okay, 27,9 von 100.
Ist durchgefallen.
Es geht ja darum, dass du die geringstmögliche Zahl hast.
Ah, es geht darum. Also gut.
Also eins wäre dann das super beste Ergebnis. Und dann denkt man.
Siehst du, da wäre ich schon. Also ich hätte gesagt 27,9. Da habe ich jetzt mit der Rating-Skala, die hatte ich jetzt nicht im Kopf. Und da habe ich jetzt gedacht, okay, schlechtes Ergebnis.
Genau, aber wenn man weiß, dass ein Punkt eben das beste Ergebnis ist und man sieht dann die 27,9, dann denkt man sich so, ja, auch durchaus ein gutes Ergebnis. Die Sustainalytics haben aber 5 Kategorien und da ist man quasi, wenn man 40 Punkte hat, ist man schon in der schlechtesten Kategorie. Und mit den 27,9 Punkten landet die Deutsche Bank eben in Kategorie 3 und hat wieder nur so ein mittelmäßiges Ergebnis.
Ja. Aber das bestätigt ja so ein bisschen das von MSCI, wenn man jetzt sagen will, von der Korrelation her wäre es
relativ hoch. Es bestätigt aber nicht unbedingt den Satz, den die Deutsche Bank selber darüber geschrieben hat, nämlich, dass sie ein gutes Ergebnis haben. Also ich würde jetzt mittlere Kategorien nicht unbedingt als gutes Ergebnis interpretieren. Das kann man natürlich dann auch wieder subjektiv sehen.
Da würde ich mir gleich den Spaß machen und mal die Deutsche Bank anschreiben und fragen, wie die auf die Idee kommt. Dann mit einem guten Ergebnis zu begründen.
Genau, und dann haben wir ja noch das ISS-Rating, wo wir den Impact auch noch mit drin haben, also nicht nur Risikokennzahl, sondern auch den Impact. Ein C+, da steht dann, glaube ich, bei der Deutschen Bank noch dahinter Prime-Status. Ja, klingt sicher ganz toll, aber am Ende wären die mit einem C+ in Kategorie 3 von 4. Und diese Kategorie hat auch wieder die Bezeichnung Medium, also auch wieder Durchschnitt.
Ja.
So, und dann, weiß ich nicht, aber eine Kategorie 3 von 4 würde ich auch nicht als gutes Ergebnis bezeichnen. Und so ist es dann eben, also man merkt schon, dass es nicht sehr verbraucherfreundlich einfach ist, weil jetzt zum einen siehst du unterschiedliche Zahlen und Buchstaben, dann weißt du nicht, wie die Skala überhaupt ist oder du kannst ja dann, die Skala steht, glaube ich, sogar noch mit dabei. Aber wie du gesagt hast, du hättest jetzt gedacht, okay, bei einer Skala von 1 bis 100, dann denke ich, dass die höchste Punktzahl vielleicht das beste Ergebnis ist und nicht die geringste Punktzahl.
Aus dem Schulsystem.
Also musst du immer das Kleingedruckte lesen oder dann eben direkt auf die Seiten der Ratingagenturen, um zu schauen, was genau bedeutet das jetzt konkret. Und von diesen 3 Ratingagenturen ist ISS auch die einzige, die wirklich sehr transparent und detailliert aufschreibt, welche Indikatoren tatsächlich gemessen werden. Kann man dann in einem 50-seitigen Prospekt sich alles durchlesen.
Ja, was wahrscheinlich 0,01% aller Anleger tun.
Ja.
Ja, bleibt ein Stück weit Ernüchterung zurück,
ja,
was das Ganze angeht. Die Frage ist aber auch, sind solche ESG-Ratings überhaupt für Privatinvestoren gedacht oder spricht es dann nicht vielleicht dann auch eher institutionelle Anleger an oder Fondsgesellschaften oder andere Marktteilnehmer, wo man dann vielleicht voraussetzen könnte, okay, die werden dafür bezahlt, ein 50-seitiges Buch sich durchzulesen, um dann zu wissen, okay, mit dem Rating kann ich das und das anfangen.
Naja, in allererster Linie hat ja erstmal das Unternehmen selbst ein Interesse daran, geratet zu werden oder auch ein gutes Rating zu bekommen. Dafür bezahlen sie ja schließlich auch die Ratingagentur.
Ja, können wir jetzt auch wieder
Interessenskonflikte. Ja. Ist jetzt auch nicht so optimal. Und dann ist es natürlich vor allem für institutionelle Investoren geeignet, die ein nachhaltiges Portfolio zusammenstellen wollen, einen grünen Fonds in Anführungsstrichen auflegen möchten, um eben anhand dieser Kennzahlen einschätzen zu können, habe ich es hier mit einem guten Unternehmen oder in Anführungszeichen schlechten Unternehmen zu tun, um dann eben auch, ja, also für die Anleger, die Privatanleger dann auch darstellen zu können, das sind diese Punkte, haben wir zur Bewertung benutzt. Dann sollten sich natürlich auch die institutionellen Investoren damit auseinandersetzen, was diese Ratings eigentlich sind. Ich hoffe, das machen die auch.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja, ist natürlich durchaus möglich, dass dann solche Ratings auch einfach als Werbeinstrument genutzt werden. Kann man ja machen. Ich habe ja ein gutes ESG-Rating. Punkt. Ohne zu erklären, was da dahinter steht. Die Deutsche Bank hat auch einmal drüber geschrieben, wir haben ein gutes Ergebnis, obwohl es bestenfalls durchschnittlich war. Und ja, das ist alles wenig transparent. Was ist denn letztlich dann, was sollten Anlegerinnen und Anleger beachten, damit man dann am Ende zu einer sinnvollen Entscheidung kommt?
Naja, zunächst mal sollte jeder für sich selber überlegen, was eigentlich Nachhaltigkeit für einen selbst bedeutet und also wie viel Nachhaltigkeit oder ob man Nachhaltigkeit dann eben auch in der Geldanlage widerspiegeln möchte. Das ist ja erstmal so eine Grundsatzfrage, dass man für sich selbst auch mal eine Definition findet, um dann eben auch einschätzen zu können, passen diese ESG-Ratings überhaupt zu dem, was ich mir unter Nachhaltigkeit vorstelle. Und wenn ich dann natürlich, ja, mich gerne auf die ESG-Ratings verlassen möchte, dann sollte ich natürlich schon hinterfragen, was jetzt eigentlich gemessen wurde. Ob eben nur das Risiko, kann ja auch schon mal ein Indikator dafür sein, dass ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet. Wenn man zum Beispiel jetzt CO2-Belastung nimmt, dann ist natürlich ein Unternehmen mit einer hohen CO2-Belastung hat natürlich auch ein höheres Risiko, später dann höhere Kosten zu haben zum Beispiel.
Beispiel CO2-Handel. Ja. Also wenn CO2 bepreist wird und ich halt CO2-intensiv unterwegs bin, dann werde ich in der Zukunft höhere Kosten haben und das wird sich dann vielleicht schlecht, unterstelle ich jetzt einfach mal, auf so ein Rating auswirken, weil ich eben dann negativ von CO2-Kosten betroffen bin, wenn man so möchte.
Genau. Also von daher ist ja auch, kann man zumindest von der Risikokennzahl auch auf einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit schließen. Man sollte sich aber eben bewusst sein, dass Risiko nicht gleich bedeutet, dass das Unternehmen auch wirklich einen positiven Einfluss auf Umwelt, auf die Umwelt hat. Dann, wie du selber schon gesagt hast, es gibt nicht das perfekt nachhaltige Portfolio für alle. Man muss dann eben selber schauen, wo die eigenen Vorlieben auch sind und wo die eigenen Ansprüche liegen, was man jetzt darstellen möchte. Und auch dann wird es wahrscheinlich nicht perfekt werden. Also je nachdem, wie streng man auch Nachhaltigkeit für sich selber auslegt, wird man immer bei irgendeinem Unternehmen etwas finden, was nicht nachhaltig ist.
Also man muss sich auch vor Augen führen, dass wir, wenn wir Portfolios aus ETFs oder Fonds nehmen, kaufen wir am Ende Publikumsprodukte. So, die für eine breite Masse an Anlegern ausgelegt sind und alle, die dort investieren, haben teils differenzierte Vorstellungen zum Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, der eine wird sagen, nehmen wir gerne Tesla als Beispiel, weil es eben ein prominentes Beispiel ist. Tesla macht viel, um quasi die Transformation der Wirtschaft voranzutreiben und der andere schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, okay, Tesla nachhaltig, nee. So. Und so unterschiedlich können Vorstellungen sein auf der Skala von 1 bis 10. Einer kann eine 1 geben, der andere eine 10. Der eine setzt vielleicht den Fokus auf die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte, dadurch weniger CO2-Emissionen. Der andere legt einen Fokus auf Umgang mit Mitarbeitern, generell aufs Autofahren, dass das vielleicht nicht gut ist für die Umwelt. Genau, und so kommen wir dann eben zu unterschiedlichen Einschätzungen. Und wenn beide auf Publikumsprodukte zurückgreifen, muss man halt irgendwie einen Kompromiss finden. Und der wird nie perfekt zu ob Person A oder B passen.
Genau. Und dann sollte man sich auch vor Augen halten, dass man auch mit einer nachhaltigen Geldanlage nicht die Welt retten wird. Das ist dann auch ein eingeschränkter Effekt, den man damit hat.
Ja, was wir damit am Ende vielleicht oder was damit gemeint ist, ist, wir haben ja auch Mandanten, Mandantinnen, die am Ende Portfolios wählen, die nachhaltige Tendenzen mit drin haben. Sagt das auch mal mit. Es ist am Ende, wir sind im Kapitalismus unterwegs. Es ist per se kein nachhaltiges Portfolio. Du hast eine Studie gefunden. Wie hieß die nochmal in der Überschrift?
Ich glaube, sowas in der Art von The Impact of ESG-Anlagen auf die Verbesserung der Welt oder so. Und dann stand dahinter nur Just Kidding. Also kleiner Scherz. Also, die haben keinen Impact.
Welchen positiven Impact haben nachhaltige Anlagen auf die oder wie können Unternehmen die Welt nachhaltiger verbessern? Und dann, war nur Spaß. Kannst du vergessen. Die Studie werden wir, glaube ich, auch mit in unser Webinar mit aufnehmen. Mhm. Genauen Termin werden wir nochmal mit in die Shownotes schreiben. Auch Inhalt da mit reingucken. Da werden wir nochmal tiefer dann auch drauf eingehen. Was hast du für eine Agenda so grob im Kopf fürs Webinar?
Naja, ich werde natürlich erstmal klären, wie diese Mechanismen überhaupt aussehen, die dann eben mit einem nachhaltigen Portfolio erzielt werden. Oder beziehungsweise genau wie das funktionieren soll, dass man mit nachhaltigen Geldanlagen tatsächlich auch einen nachhaltigen nachhaltige Veränderungen schafft.
Ja.
Wenn wir uns anschauen, wie es in der Theorie aussehen sollte oder soll und wie es dann tatsächlich in der Praxis auch ist, ob diese Mechanismen tatsächlich in der Praxis auch so funktionieren. Wir werden auch noch mal kurz über Ratingagenturen sprechen, spielt ja damit rein. Und genau, welche sonstigen Akteure daran natürlich beteiligt sind, sind ja nicht nur die Ratingagenturen, sind ja auch die Fondsanbieter, Banken, Einzelpersonen, die damit eine Rolle spielen. Und genau, dann schauen wir uns an, wie die Lage aktuell aussieht, welchen Einfluss denn man wirklich mit so einer nachhaltigen Anlage auch hat.
Ja, genau. Und da aber vorweg hatten wir jetzt schon, das ist eher so die Grundtendenz, dass man mit der Geldanlage an sich wird man den Planeten nicht retten. So, wenn auch immer er gerettet werden muss, hat ja jeder andere Ansichten. Genau, aber ja, zu denken, der Planet wird gerettet, weil man jetzt ESG-Anlagen kauft, ist, glaube ich, dort die falsche Erwartungshaltung. Da sollte man zu einer realistischen, nüchternen Einschätzung kommen. Genau, damit man dann auch weiß, okay, was habe ich für einen Impact und dann auch entscheiden kann, wie stark will ich mich bei der Anlageauswahl dann auch einschränken, um diesen Impact zu erreichen. Weil ich muss ja am Ende auch vielleicht Portfolioeffizienz aufgeben, wenn ich auf Nachhaltigkeitskriterien im Portfolio setze. Und da ist es für mich schon interessant, okay, wenn ich hier ein bisschen an Effizienz verliere, was ist für mich am Ende drin? Also nicht für mich, sondern wie weit geht dann der Impact, den ich mit dieser Entscheidung habe, also positiver Impact auf Themen wie Klimawandel, Menschenrechte und so weiter und so fort. Für mich persönlich eine ganz, ganz spannende Frage, weil mir geht es am Ende nicht darum, dass da steht in meinem Depot, du hast einen MSCI World, ESG irgendwas ETF, damit ich dann von mir rechtfertigen kann, ja, ich habe ein grünes Portfolio, sondern wirklich zu verstehen, habe ich ein grünes Portfolio? Ja, nein. Und auch zu verstehen, was habe ich dafür aufgegeben, um dieses vielleicht grüne Portfolio zu haben.
Ja.
Genau. Kommen wir noch zum Schluss. Es gibt eine EU-Reform, die geplant ist in dem Bereich. Um was geht es da genau?
Genau, Mitte letzten Jahres wurde die, glaube ich, angestoßen. Und die EU hat ja selber mit ihrer Taxonomie schon so einen gewissen Rahmen geschaffen. Noch nicht endgültig, die arbeiten ja immer noch weiter dran, aber so gewisse Sachen sind ja schon klar. Und in dem Zuge sollen die Anforderungen für Ratingagenturen festgeschrieben werden. Und die sind sich auch einiger Probleme bewusst, die es mit Ratingagenturen gibt. Zum Beispiel eventuell aufkommende Interessenskonflikte, dadurch, dass die Unternehmen selber die Ratingagenturen beauftragen. Dann sollen die Ratingagenturen zugelassen und beaufsichtigt werden in Europa, was dann ja mehr Schutz für die Investoren auch bieten soll. Und ja, es soll insgesamt mehr Transparenz geben, wie jetzt zum Beispiel gemessen werden soll. Das heißt, ja, wenn das alles so durchkommt, dann wissen wir zumindest, okay, was wurde jetzt eigentlich gemessen, wie wurden die Gewichtungen gelegt. Mal schauen, ob das dann wirklich so umgesetzt wird. Was aber nicht passiert, ist, dass es eine inhaltliche Reform ist. Das heißt, es wird nicht festgeschrieben, was gemessen soll, sondern das entscheiden immer noch die Unternehmen selber. Das heißt, man muss dann natürlich gucken, wo die Unternehmen selbst ihren Schwerpunkt setzen, an welche institutionellen Rahmenregelungen die sich dann halten. Da gibt es ja auch viele von der UN. Das ist dann eben nicht Gegenstand dieser Reform und da muss man dann am Ende schauen, also immer noch schauen, was jetzt wirklich im Kleingedruckten drin steht, was diese Zahl jetzt eigentlich, dieser ESG-Score dann am Ende aussagen soll.
Okay, kommen wir zum kurzen Fazit. ESG-Ratings, sinnvolles Instrument für Anleger oder nicht? Was kann man so damit anfangen?
Also es ist dann sinnvoll, wenn ich weiß, was gemessen wurde oder was diese Zahl überhaupt ausdrücken soll, dann kann das hilfreich sein, sollte aber auf keinen Fall die einzige Information sein, die ich nutze, um jetzt mir ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen. Also es gehört trotzdem immer noch dazu, zu gucken, okay, welche Unternehmen habe ich jetzt im Portfolio, sind die auch wirklich nachhaltig? Ja, also ein ESG-Rating allein wird mir nicht helfen, ein nachhaltiges Portfolio aufzubauen. Und ESG-Rating selbst muss halt unbedingt hinterfragt werden.
Ja, eventuell auch von Ratings auf verschiedene Agenturen zurückgreifen. Nicht nur von einer Agentur, die messen unterschiedliche Sachen. Gerade wenn ich mir Einzelaktien raussuche und das nicht der ETF oder Fonds übernimmt, zu bewerten, was kommt da rein. Und ich mir quasi an solchen Ratings schon mal so einen ersten Überblick verschaffen will vielleicht, Und dann gehört aber nochmal ein tieferer Blick dazu. Und ansonsten bei Fonds und ETF soll ich dann auch noch ganz genau gucken, was der Fonds an sich dort definiert hat und der ETF.
Genau, und das Gute bei vielen Ratingagenturen ist, dass man tatsächlich auch gezielt nach Unternehmen suchen kann. Das heißt, ich kann jetzt zur MSCI gehen, auf die Website, dort ein Unternehmen eingeben und dann bekomme ich unter anderem das Ergebnis, ESG-Ergebnis, aber eben auch noch weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit oder wie das Unternehmen selber mit bestimmten Nachhaltigkeitsthemen umgeht oder welche Schwerpunkte es vielleicht setzt. Das kann sich auf jeden Fall auch nochmal lohnen, darauf zu schauen.
Ja, alles klar. Dann vielen Dank für den Einblick.
Sehr gerne.
Wir sind am Ende angekommen. Wie gesagt, Informationen zum Webinar gibt es dann online. Hast du schon einen Termin fürs Webinar?
Genau, der Termin ist am 22. April, ist ein Montag und wir werden es am späten Nachmittag machen. Genaue Uhrzeit schreiben wir dann noch mit in die Shownotes und überall, wo wir sonst noch Informationen veröffentlichen.
Genau, wird es auch nochmal eine Information im Newsletter geben und auf der Webseite.
Genau.
Dann sind wir am Ende angekommen. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.